Vor Weihnachten, da müssen noch ganz dringend auf den letzten Drücker tausende Dinge erledigt werden. Kennen wir von zu Hause, gilt aber offenbar auch für die Politik. Denn neben vielen anderen Projekten hat die Bundesregierung in dieser Woche noch eine Reform des Bürgergelds auf den Weg gebracht. Ob sich die Eile vor dem Fest gelohnt hat, was Menschen über die Reformpläne denken, die viel mit Bedürftigen zu tun haben, das hören wir gleich hier im Arbeitsplatz.
SWR 1 Arbeitsplatz mit Michael Herr.
Hi, schön, dass ihr dabei seid. Das Bürgergeld geht, die Grundsicherung kommt. Eine große Hürde, die hat die Bürgergeldreform in dieser Woche auf jeden Fall schon mal genommen. Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf von Arbeitsministerin Bärbel Baas verabschiedet. Jetzt muss nur noch der Bundestag zustimmen. An der SPD-Basis gibt es aber offenbar weiterhin große Widerstände gegen die Pläne. Vor allem, weil der Entwurf deutlich härtere Strafen als bisher vorsieht, wenn Grundsicherungsbezieher Termine beim Jobcenter verpassen oder Arbeitsangebote ausschlagen. Wer zum Beispiel dreimal beim Gespräch mit seinem Betreuer, seiner Betreuerin unentschuldigt fehlt, riskiert, dass die Grundsicherung komplett gestrichen wird. Schärfere Sanktionen bei ausbleibender Zusammenarbeit mit den Jobcentern, das ist der falsche Weg, findet zumindest Inge Zeller, die seit vielen Jahren in Freiburg Hilfsbedürftige beim Thema Sozialleistungen berät.
Vielleicht kann man es bei einem oder anderen machen, aber der größte Teil, was bringt das? Wir haben keine Arbeitsplätze. Sie können sich bewerben und wie sie wollen, sie kriegen ja keine Arbeitsplätze. Und es führt dazu, dass sie alle in Niedriglohnbereiche, wenn es die noch gibt, reinschlittern und dann schlecht wieder rauskommen. Man sollte es ohne Ängste machen, weil die Leute wollen ja arbeiten und rauskommen, ihr eigenes Geld verdienen.
Dass Sanktionen bei vielen Leistungsbeziehern wenig an der Lage ändern können, die Einschätzung teilt auch Andrea Jenke, Teamleiterin im Jobcenter in Freiburg.
Es gibt wenig Menschen, die sich tatsächlich in so einer Situation einrichten in dem Sinne. Was wir eher haben, ist, dass aufgrund von längerer Arbeitslosigkeit, sozialer Isolation, die Menschen schaffen es ja gerade, den Lebensunterhalt zu bestreiten, aber haben keine Möglichkeit, am sozialen Leben teilzunehmen. Das führt dazu, dass diese Personen sich immer mehr zurückziehen und auch kaum noch in der Lage sind, das Haus zu verlassen, geschweige denn Termine wahrzunehmen oder zum Briefkasten zu gehen.
Also eine härtere Gangart wird bei den allermeisten Leistungsempfängern wenig ausrichten können, meint Andrea Jenke. Was aber nicht heißt, dass sie schärfere Sanktionen komplett ablehnt. Als allerletzte Maßnahme können die dann doch manchmal einen Unterschied machen.
Wir haben das Prinzip des Förderns und Forderns. Und wenn wir fordern und das Gegenüber kommt den Verpflichtungen nicht nach, haben wir zum jetzigen Zeitpunkt kaum eine Handhabe, diese Forderungen auch durchzusetzen, im Grunde genommen. Und durch die Wiedereinführung oder Verschärfung von Sanktionsmöglichkeiten kann es mehr Verbindlichkeit schaffen. Aber das ist wirklich das allerletzte Mittel, was man einsetzt.
Sagt Andrea Jenke, Teamleiterin beim Jobcenter Freiburg zur gerade vom Kabinett beschlossenen Grundsicherung. Jetzt hören wir dazu eine Arbeitsmarktexpertin, Stefanie Seele vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Frau Seele, Ihr Institut hat schon im Sommer die Pläne der Bundesregierung zur Grundsicherung gelobt. Jetzt ist der Entwurf durchs Kabinett. Bleiben Sie bei Ihrem Lob?
Also grundsätzlich ist die Stoßrichtung der Reform zur Grundsicherung sinnvoll. Die Reform möchte ja vor allem die Eigenverantwortung der Leistungsempfänger wieder stärker betonen, damit das Prinzip Fördern und Fordern wieder ausbalanciert ist.
Und würden Sie sagen, das ist sozusagen auch der große Fehler bei der Konstruktion Bürgergeld gewesen, der jetzt abgeschafft wird, ausgemerzt wird?
Also es gibt tatsächlich Forschungsergebnisse, die zeigen, dass mit Einführung der Bürgergeldreform tendenziell die Arbeitsaufnahme nicht mehr so hoch war. Das hat auch konjunkturelle Gründe, aber man kann das ja unterscheiden in der Analyse. Und es gab auch weniger Anreize, Termine wahrzunehmen und wirklich mitzumachen bei der Jobvermittlung als Leistungsempfänger. Und das hat dazu geführt, dass weniger Leistungsempfänger in die Arbeit integriert wurden. Das jetzt zu korrigieren, ist die richtige Richtung.
Jetzt ist ja aber sozusagen das große Instrument, mit dem ja Anreize geschaffen werden sollen, damit die Leute auch wieder in Arbeit kommen, sind ja wirklich die Sanktionen, die jetzt aus dieser Reform hervorgehen. Jetzt haben wir in der Sendung gerade eine Stimme gehört von einer Jobcenter-Mitarbeiterin, die sagt, die allerwenigsten, die sie sieht, wollen nicht arbeiten. Die meisten können es einfach nicht, weil sie durch ihre Lebensumstände sozial isoliert sind oder psychische Probleme haben. Bekommt man solche Menschen mit Druck zurück auf den Arbeitsmarkt?
Also die Sanktionen beziehen sich ja auch besonders auf die Arbeitssuchenden. Und wenn jemand nicht erwerbsfähig ist, ist das ja eine andere Geschichte. Es ist so, wenn man mitwirkt und zu den Terminen geht und das weiterhin tut, dann ändert sich auch am Leistungsbezug gar nichts. Das heißt, es geht wirklich darum, wieder eine Minderheit stärker in die Pflicht zu nehmen. Und das hat aber Auswirkungen auf die Motivation, sich einen Job zu suchen von allen. Da würde ich jetzt aber nicht auf die Nicht-Erwerbsfähigen, die wirklich so krank sind, dass sie gar nicht einen gewissen Stundenumfang leisten können auf dem Arbeitsmarkt.
Aber so wie ich diese Dame verstanden habe, ist das gar nicht so klar zu trennen. Teilweise sind die Leute einfach durch ihre Lebensumstände gar nicht mehr in der Lage, Termine wahrzunehmen, obwohl sie offiziell auf dem Papier arbeitssuchend sind und würden dann trotzdem durch die Sanktionen getroffen, obwohl sie gar nicht das Rüstzeug mitbringen, um erwerbsfähig zu sein. Also eigentlich bräuchten die eine ganz andere Unterstützung.
Ja, also mit dem Bürgergeld ist ja auch das Coaching stärker in den Vordergrund gerückt. Ich glaube, das ist auch eine sinnvolle Maßnahme. Die bleibt, soweit ich weiß, auch erhalten. Da wird nicht dran gerüttelt. Also die Leute stärker zu betreuen, ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Aber es muss auch weiterhin mit Pflichten verbunden sein. Und da gehört es auch dazu, finde ich. Das ist man den Steuerzahlenden, die die Leistung finanzieren, auch schuldig, dass man ab und zu einen Termin wahrnimmt im Jobcenter.
Kommen wir vielleicht mal zum Thema Einsparungen. Im Bundestagswahlkampf, da hatte die Union bei dem Thema ja hohe Erwartungen an die Bürgergeldreform geknüpft. 15 Milliarden Euro könnte man dabei einsparen. Das hat CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann vergangenes Jahr gesagt. Jetzt beziffert das Bundesarbeitsministerium im kommenden Jahr das unmittelbare Sparpotenzial auf rund 86 Millionen. Wie kann man sich diesen Rechenfehler erklären?
Das liegt auch ein bisschen an der konjunkturellen Situation. Also es ist aktuell historisch schwierig, aus Arbeitslosigkeit in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Das liegt vor allem daran, dass die Unternehmen kaum Stellen ausgeschrieben haben. Und das ist für Bürgergeldempfänger oder dann auch Grundsicherungsempfänger natürlich noch schwieriger als Menschen, die beispielsweise Arbeitslosengeld 1 bekommen. Deswegen ist, nehme ich an, die direkte Einsparmöglichkeit im nächsten Jahr relativ niedrig, wie Sie gerade gesagt haben. In der mittleren Frist sehe ich aber schon, dass durch stärkere Sanktionierung und die Anreizwirkung auf alle, nicht nur auf die Sanktionierten, es gelingen könnte, mehr Menschen in Arbeit aus dem Bürgergeld oder Grundsicherungsbezug hinaus in den Arbeitsmarkt zu bringen. Da kommt es natürlich darauf an, welche Leistungsbeziehenden wie viel Erwerbseinkommen beziehen, wenn sie in Arbeit gehen. Es kann ja auch sein, dass das Arbeitseinkommen nicht ausreicht, um den Haushalt komplett zu finanzieren. Dann wird sozusagen noch zugesteuert vom Jobcenter. Aber im Gesetzentwurf steht, glaube ich, auch, wenn 100.000 Leistungsbeziehende in Arbeit kommen, man ungefähr 850 Millionen einspart. Also ich gehe davon aus, dass das auch möglich ist, wenn die Wirtschaft wieder anspringt, dass man solche Summen auch einspart.
Jetzt gibt es an der beschlossenen Reform auch Kritik, zum Beispiel von der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen. Dort heißt es, die Grundsicherung benachteilige alleinerziehende Mütter, weil die Betreuungszeit von Kindern, in denen Eltern nicht zur Arbeitssuche verpflichtet sind, von 3 Jahren auf das erste Lebensjahr verkürzt werden soll. Können Sie diese Kritik nachvollziehen?
Also das ist so, die Reform ändert das, aber Jobcenter haben schon vorher auf Eigeninitiative hin Mütter oder auch Väter, die die Sorgeleistungen getragen haben, angesprochen, ob sie nicht doch schon vor den ersten 3 Jahren Interesse hätten, in den Arbeitsmarkt zu wechseln. Das wird jetzt verpflichtender. Aus meiner Sicht ist das richtig, weil man ja auch ab dem ersten Lebensjahr einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz hat in Deutschland. Das wäre also nur folgerichtig, dass man dann auch nicht so eine lange Pause aus dem Arbeitsleben hat, sondern ein bisschen schneller wieder nicht im vollen Umfang erwerbstätig wird, sondern zumindest eine Teilzeittätigkeit anfängt. Das ist aus meiner Sicht eine gute Initiative, weil durch diese langen Betreuungsphasen von mehreren Jahren die Arbeitsmarktnähe verloren geht.
Ja, hoffentlich kann der eingelöst werden, dieser Betreuungsanspruch. Das ist natürlich immer dann die Voraussetzung. Ja? Jetzt gibt es ja auch Stimmen aus den Kommunen, die sagen, durch dieses Kontrollieren und Nachfassen, das die neue Grundsicherung vorsieht, hat also hat jetzt jemand einen Termin entschuldigt oder unentschuldigt versäumt, zum wievielten Mal, muss er sie nochmal angehört werden dazu, entsteht mehr Bürokratie. Kann sich Deutschland denn das aktuell leisten, neue bürokratische Hürden aufzubauen?
Also ich hatte das Gesetz eher bürokratieentlastend wahrgenommen, weil es jetzt verpflichtende Vereinbarungen wieder gibt, die dann auch direkte Sanktionen zur Folge haben können. Das war im Bürgergeld auch deutlich abgeschwächt. Es gab eine Vereinbarung, die aber keine direkte Verpflichtung und Pflichtverletzungen dann zur Folge hatte, wenn was nicht eingehalten wurde. Das war aus meiner Sicht bürokratischer. Jede Änderung im Gesetz erfordert natürlich, dass die Jobcenter-Mitarbeiter sich wieder umorientieren müssen und alles neu gelernt und gemacht werden muss. Das ist, glaube ich, auch nicht so leicht für die Jobcenter-Mitarbeiter, alle 2-3 Jahre neues Gesetz umzusetzen. Da gebe ich Ihnen recht. Aber an sich ist es schon so, dass es weniger Bürokratie verspricht, das Gesetz.
Vielleicht abschließend noch zur Bewertung der Reform. Heidi Reichinek, die Fraktionschefin der Linken im Bundestag, hat die Bürgergeldreform, Abschaffung des Bürgergelds, einen Angriff auf den Sozialstaat genannt. Bundeskanzler Merz sagt, der Sozialstaat wird dadurch zukunftssicher. Wer hat recht?
Aus meiner Sicht ist das eine ganz andere Geschichte. Die Bürgergeld- oder Grundsicherungsreform jetzt darf nicht das Ende der Fahnenstange sein. Wichtig ist, dass auch mehr Menschen Anreize haben, größere Stundenumfänge zu arbeiten. Also zurzeit ist es ja so, dass insbesondere es attraktiv ist, eine geringfügige Beschäftigung, also einen Minijob mit dem Bürgergeld zu kombinieren. Daran wurde jetzt mit dem neuen Gesetz nichts geändert. Das heißt, die beschlossene Reformagenda, die darf nicht das Ende sein der Geschichte. Es muss auch bei der Harmonisierung verschiedener Leistungen im Sozialstaat noch reformiert werden, damit es attraktiver wird, dass Menschen über einen geringfügigen Job hinaus arbeiten.
Die Meinung von Stefanie Seele war das, Volkswirtin am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Was erlaubt ist und was nicht in der Fabrik, im Büro oder wo sonst überall geschafft wird, das klärt hier jetzt wieder Michael Felser für uns. Und unsere Frage heute, die kommt von Norbert aus Bad Bergzabern, der offenbar Chef in seinem Betrieb ist. Er schreibt, Zitat, in meinem Unternehmen gibt es Schichtbetrieb. Am ruhigsten ist eigentlich die Nachtschicht. Eine schwangere Mitarbeiterin würde gerne weiterhin diese Nachtschichten machen, aber darf ich ihr das eigentlich erlauben? Ja. Dürfen Schwangere auch nachts arbeiten? Klare Frage, hoffentlich ist auch die Antwort so klar. Die kommt von unserem Experten Michael Felser.
Das ist ja eine ärztliche Frage, was geht und was nicht. Also was die schwangere Mitarbeiterin darf oder nicht. Und es ist natürlich eine rechtliche Frage. Bei Zweifeln sollte also hausärztliche, fachärztliche oder betriebsärztliche Beurteilung eingeholt werden. Und grundsätzlich kann man natürlich sagen, verbietet das Mutterschutzgesetz die Arbeit schwangerer Mitarbeiterin nach 22 Uhr, also von 22 bis 6 Uhr. Es gibt aber Ausnahmen, die sind genehmigungspflichtig. Das heißt, da muss die zuständige Gewerbebehörde, Aufsichtsbehörde zustimmen. Und die Arbeitnehmerin muss auch ausdrücklich zustimmen. Dann können Ausnahmen in Betracht kommen.
Unsere Experten beantworten auch eure Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schickt uns eure Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Ja, das ist doch nur ein Job. Das ist ein Satz, den hört man manchmal, wenn jemand sagen will, das mache ich nur fürs Geld, da hängt wenig Herzblut von mir dran. Ganz anders ist die Message, wenn jemand von seinem Beruf spricht. Da erzählt dann jemand was von seiner Aufgabe in der Gesellschaft, von einer Tätigkeit, die ihn oder sie ein Stück weit ausmacht. Das Wort hängt ja nicht umsonst mit Berufung zusammen. Der Arbeitsplatz, der kann uns eine ganze Menge geben, über das Gehalt hinaus. Dort entstehen Freundschaften, finden viele Menschen Erfüllung und der Arbeitsplatz kann auch eine Kraftquelle sein, zum Beispiel für Menschen, die eine schwere Krankheit haben. So ist das zum Beispiel bei Dennis Plein aus Trier. Der Installateur lebt seit seiner Ausbildung mit einer schweren Darmerkrankung und erfährt in seinem Beruf eine große Unterstützung von den Menschen, die mit ihm zusammenarbeiten. Seine Geschichte hat der SWR1-Reporter Julius Bauer erzählt.
Das hier ist eine Ölheizung, genau. Ich mal gleich, was der Flammenstrom sagt, den wir ja schon 2-3 Mal ausgetauscht haben, ob der keine Flamme erkennt.
Es ist Dezember, Hochsaison für den selbstständigen Installateur und Heizungsbaumeister Dennis Plein und sein Team. In diesem Fall die Mission, die Ölheizung über die Weihnachtszeit retten, bis im neuen Jahr die Wärmepumpe kommt. Dass Dennis heute als Heizungsbauer seinen Kunden Weihnachten retten kann, ist für ihn keine Selbstverständlichkeit. Vor 15 Jahren bekam er eine Diagnose, die sein Leben verändern sollte. Morbus Crohn, eine chronische entzündliche Darmerkrankung. Mit den Symptomen lebte er da schon eine Weile.
Ja, ich musste etwas häufiger zur Toilette, wurde dann auch immer dünner. Aber in einem Alter von knapp 18 macht man sich jetzt, wenn man schlank ist, eher weniger Gedanken drum, bis ich dann auf der Baustelle heftige Bauchschmerzen bekommen habe, zum Hausarzt bin, der mich dann aber sofort ins Krankenhaus überwiesen hat, am selben Tag noch.
Dennis ist zu dem Zeitpunkt mitten in seiner Ausbildung. Er wird medikamentös eingestellt, zieht seine Ausbildung durch und beginnt als Anlagemechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik zu arbeiten.
Die Arbeitgeber haben dann geschaut, dass ich Arbeiten bekomme, die ich körperlich machen kann. Ich konnte zeitweise nicht lange stehen oder lange arbeiten, ohne mich mal hinzusetzen. Aber es war natürlich auch die Kopfseite. Zu dem Zeitpunkt hatte man immer im Kopf gehabt, wann kommen die nächsten Bauchschmerzen? Wann muss ich vielleicht wieder auf Toilette? Das war so die größte Herausforderung zu dem damaligen Zeitpunkt.
8 Jahre lebt und arbeitet Dennis mit den Symptomen.
2018 kam ein so großer Schub der Krankheit, dass es mit Medikamenten nicht mehr aufzuhalten war. Ich musste notoperiert werden aufgrund eines Darmdurchbruchs und trage seitdem halt einen künstlichen Darmausgang. Klingt immer schlimmer, als es ist. Ist mein kleiner Freund eigentlich, der mir das Leben gerettet hat und der mir mein Leben lebenswert wieder macht. Ich kann wieder rausgehen, ohne mir Gedanken machen zu müssen, wo ist die nächste Toilette. Ich kann wieder viel mehr essen, was mir schmeckt. Ich habe bis auf das Heben eigentlich keine Einschränkungen.
Das Heben. 5 Kilo darf Dennis maximal tragen, um seinen künstlichen Darmausgang, das Stoma, nicht zu beschädigen. Wenn's doch mal etwas mehr ist, hat er Hilfsmittel, wie eine elektrische Sackkarre, die Treppen steigen kann. Worauf es für ihn aber wirklich ankommt, ist für ihn was anderes.
Menschen um sich rum zu haben, die sich nicht scheuen anzupacken und man als Team zusammen Lasten trägt und sich quasi die Belastung von einem auf ganz viele verteilt, das ist eigentlich das größte Hilfsmittel, was man haben kann.
Und auf sein Team kann sich Dennis immer verlassen. Er hat zwischenzeitlich den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt und seine halbe Familie gleich mit ins Unternehmen geholt.
Ja, bleibt nur noch zu sagen, Hut ab. Der Heizungsbauer Dennis Plein aus Trier. Trotz einer schweren Krankheit wuppt der seinen eigenen Installationsbetrieb. Und das war der Arbeitsplatz für diese Woche. Frohe Weihnachten wünsche ich euch im Namen unseres gesamten SWR1 Arbeitsplatz-Teams und ciao, bis bald.
SWR1 Arbeitsplatz.